Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, der Tag der Entscheidung werden sollte in unserem westlichen Nachbarland. Lange genug gedauert hat die Sache ja inzwischen, aber immer noch ist der Ausgang unklar. Nicht allein bei Ursula von der Leyen in Straßburg, etwas weiter nördlich in Amsterdam sollte heute entschieden werden, was denn nun mit dem Gold des Güten wird. 2013 waren diese unermesslichen Kulturschätze des Reitervolks, das ab dem 8. Jahrhundert vor Christus nördlich vom Schwarzen Meer herumzog, an die Niederlande ausgeliehen worden für eine Ausstellung in Amsterdam und von Museen auf der Krim, die damals noch zur Ukraine gehörte. Internationale Leihverträge sehen natürlich immer eine Rückgabe vor an die Museen, die ausgeliehen haben. Und manchmal, wenn zum Beispiel die Versicherung enorm hoch ist, werden solche Verträge auch zwischen Staaten abgeschlossen. Was aber, wenn sich da Grundsätzliches ändert? Als die Schau in den Niederlanden zu Ende war, hatte Russland die Krim besetzt. Und damit stellte sich für das Amsterdamer Allard Pierson Museum die Frage, wem man die kostbaren Goldarbeiten, Juwelen, Masken, Waffen denn nun zurückgeben solle. Seither werden sie deshalb an geheimem Ort in den Niederlanden aufbewahrt. Gesine Dornblüt in Moskau. Zur Frage der Rückgabe gibt es in Russland und in der Ukraine durchaus unterschiedliche Ansichten, über die heute ein Gericht befinden sollte. Wie lauten denn zunächst mal ganz knapp die Positionen?
Es gibt grob vereinfacht zwei Argumentationsstränge. Einmal den Begriff des Kulturerbes. Und dann geht es um die Frage des Eigentums. Die Museen auf der Krim, und das ist auch so ungefähr die offizielle Position in Moskau, stehen auf dem Standpunkt, die Schätze wurden auf der Krim gefunden, sie gehören den Menschen auf der Krim, das ist ihr Kulturerbe und die Menschen auf der Krim müssen Zugang dazu haben. Der ukrainische Staat sieht das anders. Da sagt man, die Schätze gehören dem ukrainischen Staat, konkret dem staatlichen Museumsfonds der Ukraine, der landesweit Artefakte verwaltet und sie nur an die Museen verteilt. Das Gold ist also Eigentum der Menschen der Ukraine und nicht nur der Krim. Und es ist kulturelles Erbe der Ukraine. Und dann gibt es noch ein weiteres Detail, das haben Sie eingangs erwähnt. Der Leihvertrag wurde mit den Museen geschlossen. Das umfasst eigentlich auch die Rückgabe. Aber der ukrainische Staat hat damals Leihverträge hin oder her die Ausfuhrgenehmigung erteilt.
Nun gab es ja ein erstinstanzliches Urteil schon. Das hatte gesagt, das Ganze kann an die Ukraine zurückgegeben werden. Dagegen wurde Widerspruch eingelegt. Heute, 5 Jahre später, gab es immer noch keine Entscheidung, obwohl das erwartet worden war. Das Gericht hat sich nochmal vertagt. Warum?
Dem Gericht fehlen noch Informationen. Es hat sich jetzt in zweiter Instanz auf die Eigentumsfrage konzentriert und will noch genauere Angaben dazu von beiden Seiten. Und es geht im Kern um die Frage, gehören die Kunstgegenstände dem zentralen Museumsfonds und werden von den Museen nur gezeigt? Oder ist es eben Eigentum der Museen? Und da müssen beide Seiten jetzt nachliefern.
Dann gibt es aber schon wenigstens eine kleine Entscheidung, nämlich der ersten Instanz, Rückgabe an die Ukraine, wurde nicht gefolgt.
Genau, die erste Instanz hatte sich ja noch auf die Frage konzentriert, wessen Kulturerbe der Schatz sei und hatte ihn eindeutig als Kulturerbe der Ukraine bezeichnet. Davon ist das Gericht jetzt eben abgerückt und es ist der Auffassung, dass man diese Kategorie in diesem Fall nicht anwenden kann. Das ist im Übrigen ein Punkt für die Krim und da waren dann heute die Reaktionen auch recht positiv. André Malgin, Direktor eines der drei betroffenen Museen, sagte nämlich, der Aufschub sei ein Beleg dafür, dass das Gericht die Sache ernst nimmt. Die sei nun mal kompliziert, aber im Ergebnis müsse das Gold natürlich auf die Krim
zurück. Worum, Frau Dornblüt, geht's denn Russland? Ums Prestige oder sind da auch noch andere Gründe?
Es geht auch ums Prestige, es geht um Politik, aber es geht vor allen Dingen auch um Tourismus und Geld. Die Krim hängt wirtschaftlich vom Tourismus ab und die Touristen kommen zurzeit vor allen Dingen aus Russland. Sie kommen des Meeres wegen, aber sie kommen auch wegen der reichen Kultur auf der Krim. Und der russische Staat investiert da viel Geld, vor allem in die antiken Stadt Chersones. Und Russland schickt auch hochqualifiziertes Personal dorthin. Die Leitung von Chersones zum Beispiel hat eine renommierte Museumsdirektorin übernommen, die vorher die Weltkulturerbestätte in Suzdal am Goldenen Ring in Zentralrussland aufgebaut hat. Präsident Putin hat mal gesagt, auf der Krim solle so eine Art russisches Mekka entstehen. Und da ist natürlich jede Attraktion wichtig, erst recht so etwas Tolles wie das Gold der Skythen.
Sie sitzen in Moskau, Sie können es beurteilen. Wie stark wird das Ganze politisch instrumentalisiert?
Das wird von beiden Seiten instrumentalisiert, denn es geht ja im Prinzip bei der Thematik auch immer um die Frage, wem die Krim gehört. Und nach dem erstinstanzlichen Urteil, das Gold an die Ukraine zurückzugeben, war in Moskau dann auch sogleich von einem politischen Urteil die Rede. Im Kulturministerium der Krim hieß es, das Urteil sei unmoralisch und mit der Berufsethik im internationalen Museumsaustausch nicht vereinbar. Petro Poroschenko, bis vor kurzem Präsident der Ukraine, hat sich auch geäußert und gesagt, nicht nur das Gütengold gehört der Ukraine, sondern auch die Krim. Insofern, egal wie die Entscheidung in ein paar Monaten ausfallen wird, sie wird mit Sicherheit politisch kommentiert und instrumentalisiert werden.
6 bis 9 Monate hat das Gericht heute angekündigt, soll es noch dauern. Unsere Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt war das zum anhaltenden Streit zwischen Russland und der Ukraine um das Gold der Skythen. Vielen Dank nach Moskau. Wendepunkte in der Kultur, damit wollen wir uns in den Sommermonaten in dieser Sendung in loser Folge beschäftigen. Von der Erfindung der Tubenfarbe über das Ende der Blockflöte bis zu MeToo. Heute soll es um die Sprache gehen und damit eigentlich um 2 konkrete Wendepunkte. Einmal um 1933, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und sich sehr schnell auch der Sprache zuwandten. Und dann auch um 1945, als auch sprachlich so einiges nicht mehr ging, aber trotzdem weiter gesagt wurde. Heute zum Teil übrigens von manchen Parteien oder Gruppierungen ganz bewusst wieder. Matthias Heine, Redakteur bei der Welt in Berlin, hat dazu ein Buch mit dem Titel Verbrannte Wörter geschrieben. Und ihn habe ich gebeten, erstmal chronologisch anzufangen. 1933 verändert sich also auch die Sprache und sie veränderte sich, wenn ich das Buch richtig verstanden habe, nicht zufällig. Sie wurde ganz bewusst verändert.
Ja, die Nationalsozialisten haben eine aktive Sprachpolitik betrieben. Sie haben versucht, eigene Begrifflichkeiten durchzusetzen, neue Wörter, Veränderung alter Wörter. Das ging bis hinein in Satzzeichen, inflationärer Gebrauch des Ausrufungszeichen in der Propaganda zum Beispiel ist ein Beispiel dafür, dass es wirklich bis in die Satzzeichen hineingeht. Es ist der Beginn einer etwas salopp gesagt großen Sprachvergiftung, die aktiv herbeigeführt wird. Dazu gibt es auch Aussagen von Goebbels und anderen, die sagen, wir müssen jetzt eine neue nationalsozialistische Sprache schaffen und sogar von Hitler selbst.
Wie funktionierte das praktisch? Also die Schulen waren sicherlich der eine Ort, aber damit erreicht man natürlich nur die Kinder und Jugendlichen.
Naja, vor allen Dingen natürlich über die gleichgeschaltete Presse, die gleichgeschalteten Medien, muss man in diesem Falle sagen. Den Rundfunk gab es ja auch schon und da war die Trennung nicht so groß. Goebbels große Aufsätze, die er dann ab Ende der 30er Jahre immer schrieb, wurden freitags oder samstags dann auch im Radio vorgelesen. Und in großen Mengen von den gleichgeschalteten Zeitungen, dann auch Ende der 30er Jahre natürlich auch schon in Österreich nachgedruckt. Außerdem gab es jeden Morgen um 9 Uhr, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, auf jeden Fall am Vormittag, auf die Uhrzeit lege ich mich nicht fest, es muss ja Gott sei Dank keiner von uns dabei sein, gab es eine Pressekonferenz im Propagandaministerium, wo Goebbels genaue Anweisungen gegeben hat, wie die Dinge zu behandeln waren, wie sie zu benennen waren. Man hat auch Ausdrücke wieder eingefangen, die man einmal in die Welt gesetzt hat. Zum Beispiel sollte dann irgendwann nicht mehr von Arisch oder von Drittes Reich geschrieben werden, was wir vielleicht ein bisschen überraschend finden. Aber Arisch wurde dann, weil das immer schon umstritten war, durch deutschblütig ersetzt und Drittes Reich hatte dann irgendwann für den Geschmack der damals herrschenden Leute zu starke religiöse Konnotationen. Man sprach dann von Großdeutsches Reich und das sollte dann durchgesetzt werden.
Nun haben Sie einige Begriffe schon angesprochen. Das sind Begriffe, bei denen wir heute noch zusammenzucken und sofort merken, da sollte was mit bewirkt werden. Blut und Boden, Gleichschaltung, Reichskristallnacht, Bombenwetter, Rassenhygiene, da kann man den Bezug herstellen. Ja. Ich war, als ich Ihr Buch gelesen habe, über andere Worte erstaunt, über Worte wie alttestamentarisch oder Eintopf. Auch das sind sozusagen infizierte oder wie Sie es nennen, verbrannte Wörter.
Ja, alttestamentarisch, um es mal so zu nennen, ist ein bisschen vergleichbar gewesen mit dem Gebrauch, den es heute im rechtsradikalen, rechtspopulistischen Sprachgebrauch von die Ostküste gibt. Also es ist ein Begriff, mit dem man andeutet, dass es sich um Juden handelt, die da vorgehen, aber man möchte es vielleicht so nicht sagen oder man hat nach einem Synonym gesucht. Und das lässt sich ganz deutlich nachweisen in Reden von Hitler, in Reden von Goebbels, dass die Nazis von diesem Wort einen ganz spezifischen Gebrauch gemacht haben. Sie sprachen dann immer vom alttestamentarischen Hass, mit dem die Alliierten Deutschland verfolgen würden und wollten damit natürlich andeuten, dass dahinter irgendwelche jüdischen Verschwörungen und Mächte stecken. Deswegen wird von der Deutschen Bibelgesellschaft schon lange und auch von Theologen und Leuten, die sich mit dem Alten Testament oder mit der jüdischen Bibel, wie man heute korrekterweise sagt, beschäftigen, empfohlen, von alttestamentlich zu sprechen.
Und der gute alte Eintopf, der auch heute noch auf vielen Speisekarten steht?
Der ist natürlich nicht vergiftet, also hoffentlich nicht im Wortsinne und auch nicht im übertragenen Sinne. Das ist einfach nur interessant, dass dieses Wort aufkam in den 30er Jahren im Zusammenhang mit den sogenannten Eintopfsonntagen, die Anfang der 30er Jahre dem deutschen Volk verordnet wurden. Da sollte man einmal im Monat immer nur sonntags statt des Sonntagsbratens einen Eintopf kochen und das gesparte Geld dem Winterhilfswerk dieser Hilfsorganisation spenden. Vorher ist das Wort Eintopf nur vereinzelt nachweisbar, meistens auch in der Langform Eintopfgericht, also auch in der Notküche des Ersten Weltkriegs gab es das schon gelegentlich, aber richtig verbreitet hat es sich erst in diesem Zusammenhang und es wird auch von den Zeitgenossen als neues Wort beschrieben. In der Weltbühne im Exil in Prag gibt es dann das Wortspiel, der Einkopfstaat hat den Eintopf hervorgebracht.
Hi. Auch in dieser Sendung, letztes Einzelbeispiel, auf das ich eingehen möchte, sprechen wir oft von den Kulturschaffenden und auch da habe ich bei Ihnen gelernt, ist nicht so ganz ohne.
Ja, das ist ein Wort, das nun wirklich ganz eindeutig im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus aufgekommen ist und sich vorher überhaupt nicht nachweisen lässt. Als die Reichskulturkammer geschaffen wurde, stand das zwar nicht in den offiziellen Dokumenten, aber es gab dann einen Aufruf der sogenannten Kulturschaffenden, die sich als solche bezeichneten, die das begrüßten und dazu aufforderten, da mitzumachen. Und in diesem Zusammenhang kommt das Wort zum ersten Mal auf. Und das ist natürlich eine hübsche Pointe, dass es dann nach einem Nachleben in der DDR auch eher im linken Sprachgebrauch heute verwendet wird. Also es gab ja vor 2 Jahren diesen Aufruf der Kulturschaffenden gegen Seehofer und war immer, wenn nicht von diesen Leuten selbst, doch zumindest in der Presse von Kulturschaffenden die Rede. Das ist genau wie Eintopf. Es ist eher interessant zu wissen, dass das im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus aufgekommen ist. Es ist jetzt kein vergiftetes Wort in dem Sinne, wie Untermensch, Rassenhygiene vergiftete Worte sind. Sie werden nicht zum Nazi, wenn sie Kulturschaffender 100-mal sagen oder Eintopf 100-mal sagen. Aber ich finde das erstmal einfach interessant.
45 dann, der zweite Wendepunkt. Viele dieser Worte gehen plötzlich nicht mehr, werden trotzdem weiter verwendet. Auch das beschreiben Sie sehr schön. Wenn man Sprache als Ausdruck des Gedachten denkt, dann muss man davon ausgehen, dass zwar das sogenannte Dritte Reich aufgehört hatte, aber viele der Gedanken, die damit zusammenhingen, in der Sprache weiterhin ihren Niederschlag fanden.
Naja, da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Begriffen, die dann aktiv noch gebraucht werden und ganz bewusst und jetzt auch wieder. Es gibt ja gerade eine große Renaissance eines bestimmten Nazi-Vokabulars im Rechtspopulismus oder ganz rechts spricht man von Systempresse.
Von Umvolkung, Überfremdung,
Volksverräter,
genau.
Genau, alles solche Begriffe, die plötzlich ein Revival ganz bewusst erleben, teilweise umgedeutet werden. Man spricht von der gleichgeschalteten Presse und fühlt sich als deren Opfer, weil angeblich nicht genug über Flüchtlingskriminalität berichtet wird oder weil feindselig über Rechte berichtet wird, während für die Nazis ja gleichgeschaltet zu sein eher etwas Positives war. Da gibt es eine Renaissance. Es gab natürlich ein Nachleben nach 1945. Da hat es ja auch noch ganz klar nur vage, getarnte nationalsozialistische Parteien gegeben, sozialistische Reichspartei und sowas. Und es gibt ein Nachleben von bestimmten Begriffen, die halt nicht ganz so mit Ideologie gefüllt sind. Betreuen ist für mich immer ein Paradebeispiel. Mhm. Das finden Sie sowohl in den beiden großen Werken, die sich gleich nach 1945 mit der NS-Sprache beschäftigen. Einerseits Viktor Klemperers LTI im Osten und im Westen aus dem Wörterbuch des Unmenschen von Süßkind und anderen. Steht Betreuen eindeutig als ein Wort, das in der NS-Zeit aufgekommen ist, zur Vernebelung bestimmter Vorgänge, sowohl bürokratischer Vorgänge, parteilicher Vorgänge, bis hin zur Vernebelung von Tötungen. Also man sprach auch von Betreuen und meinte Töten. Trotzdem hat das Wort eine unfassbare Karriere nach 1945 im bürokratischen und juristischen Sprachgebrauch gemacht. Und es ist natürlich eine bittere Pointe, dass zum Beispiel die Betreuung, also der Umgang mit Behinderten, früher hätte man gesagt Entmündigten, mit dem Wort betreuen juristisch geregelt wurde. Und diese Leute wurden mit dem gleichen Wort zur Nazizeit getötet, umgebracht.
Kurz zum Schluss noch, Herr Heine. Sprachpolizist wollen Sie damit nicht sein, sondern Bewusstsein schaffen?
Bewusstsein schaffen, man muss sich immer genau selber überlegen, was man sagen möchte. Wie gesagt, ich finde auch betreuen jetzt, auch davon ist, nur weil wir betreuen gesagt haben, ist die AfD nicht groß geworden und wir werden keinen neuen Faschismus kriegen. Man sollte sich aber überlegen, an welcher Stelle man es gebraucht, und dafür möchte ich Bewusstsein schaffen. Vor allen Dingen bei Professionellen und bei Leuten, die sich wirklich intensiv für Sprache interessieren, Journalisten wie wir, Politiker. Und wie gesagt, ich finde es ganz unabhängig davon, was man mit diesen Informationen anfängt, erstmal unglaublich interessant und spannend. Auch wie beispielsweise technische, harmlose Begriffe wie Gleichschaltung plötzlich zu politischen Begriffen wurden. Das ist ja alles erstmal ungeheuer interessant und wenn man sich für Geschichte interessiert, lesenswert, hoffe ich jedenfalls. Ich rede ja natürlich als Autor.
Na klar. Wendepunkt Sprache, verbrannte Wörter, der Journalist und Sprachforscher Matthias Heine war das. Lange hat es gedauert, bis die Rolle der Fotografinnen in der Weimarer Republik verstanden wurde und damit auch ihr unermesslicher Beitrag zur Kultur jener Zeit. Die Fotos von Enne Biermann zum Beispiel hat zum ersten Mal erst 1987 Ute Eskilsen im Essener Folkwang-Museum gezeigt und publiziert. Dabei waren die Aufnahmen dieser Fotografin, einer Autodidaktin, ab 1929 in allen bedeutenden Ausstellungen zur modernen Fotografie vertreten. Das in nur wenigen Jahren entstandene Werk zählt heute zu den wichtigsten der Fotografie des neuen Sehens und der neuen Sachlichkeit und ist nun in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen. Rund 100 selten gezeigte Originalabzüge. Julian Ignatowitsch hat die Ausstellung gesehen.
So kann wahrscheinlich nur eine Mutter ihr Kind fotografieren. Mit dieser Nähe, dieser Empathie, dieser Selbstspiegelung. So einfühlsam, fürsorglich und nachsichtig. Ein Mädchen, das sehnsuchtsvoll in die Ferne blickt. Es ist die Tochter der Fotografin Enne Biermann. Die frühen Fotos von Biermann, man kann sie entgegen aller feministischen Lesarten schlichtweg nicht betrachten, ohne die Rolle der Erzieherin, der Ernährerin mitzudenken. Kuratorin Simone Förster.
Also Enne Biermann beginnt tatsächlich zu fotografieren, als ihre Kinder so 2, 3 sind, wirklich in den ersten Jahren. Es ist eine Glasplattenkamera. Man musste also auch noch richtig arbeiten, wenn man fotografieren wollte mit der. Und sie hat die Dinge ja auch selbst entwickelt und abgezogen. Das heißt, sie hat sich auch gleich eine Dunkelkammer eingerichtet. Aber sicher war dieser Beginn ein ganz persönliches Anliegen, einfach die Entwicklungsphasen ihrer Kinder zu dokumentieren, für die eigene Erinnerung.
Und gleichzeitig ist dieses Foto ein Symbol für die Unbeflecktheit der Kindheit, für deren Unbeschwertheit und Vision. Das ist überhaupt das Markenzeichen von Biermanns Fotografie, die Leichtigkeit. Motive beginnen unter ihrem Blick fast zu schweben und werden scheinbar eins mit der Kamera. Ob Stillleben von Äpfeln, Großaufnahmen von Pflanzen und Gesteinsformationen oder Städtebilder von Paris. Zu einer Vertrautheit mit den Dingen wollte sie gelangen, so auch der Titel der Ausstellung. Und die Fotozeitschrift Das Magazin traf den Nagel auf den Kopf, als es 1931 schrieb, die neue Sachlichkeit verlöre unter Biermanns zarten Händen all ihren Schrecken.
Ich finde, man spürt, dass sie sich von visuellen Reizen leiten lässt, dass sie weniger sich an Themen abarbeitet, obwohl sie natürlich Themenfelder wie Pflanzen, Kinder, Stillleben und so weiter. Sie hat Themenfelder, aber sie arbeitet sich nicht ab an denen, sondern sie lässt sie quasi auf sich zukommen. Und in dem Moment, wo sie so einen visuellen Reiz oder Impuls empfängt, fotografiert sie.
Die Themen, sie scheinen überhaupt immer zu Biermann gekommen zu sein. Zunächst die Kinder, dann fotografiert sie Pflanzen und Gesteine auf Anregung des Geologen Rudolf Hund für dessen Veröffentlichungen. Schließlich kommt sie mit dem Galeristen Franz Roh in Kontakt, der ihr die ersten Ausstellungen ermöglicht und sie fördert. Biermann wird bekannt, für Ausstellungen und Aufträge angefragt. Sie arbeitet seit Ende der 20er Jahre professionell. Parallel macht sie bei Hobby-Fotowettbewerben mit und wird auch dort prämiert. Nebenbei experimentiert sie mit Montagen und Collagen, die zu den größten Überraschungen der Münchner Schau zählen. Die Frau aus großbürgerlichem Haus gehört damit plötzlich zur Avantgarde der deutschen Fotografie, bleibt aber ihrem familiären Umfeld in Gera immer verbunden.
Sie hat ja auch im Fotografieren nur einen sehr, sehr engen Radius. Also es ist das Haus, das Heim, die Kinder, die Freunde, die Dinge in ihrer nächsten Umgebung, in ihrem nächsten Lebensradius. Sie ist keine Reisefotografin. Ja, wenn sie mal in Paris sind, nimmt sie dort auch einige Aufnahmen auf. Aber sie ist nicht unterwegs, sie geht nicht auf die Straße, sie geht auch nicht in Gera auf die Straße und fotografiert Menschen. Auch die Fotografie, die ist Teil ihres Alltags und ihres Alltagszusammenhangs.
Ein Alltag, der sich für die jüdische Familie mit der Machtergreifung der Nazis schlagartig ändert. Biermann ist bereits tot. Sie starb 1933, als ihr Nachlass Ende 1939 nach Palästina verschickt wird. Ein Großteil ihres Werkes und fast alle Negative sind heute verschollen. Die Stiftung Ann und Jürgen Wilde in München und das Folkwang-Museum in Essen, das die Fotografin Ende der 80er Jahre aus der Vergessenheit holte, besitzen die meisten der noch erhaltenen Abzüge, die jetzt in München zu sehen sind.
Und zwar in der Pinakothek der Moderne. Enne Biermann ist dort zu sehen und Julian Ignatowitsch berichtete. Was fehlt noch? Die Kulturmeldungen von heute und Michael Köhler.
In eine Bibliothek gehe man nicht, um ein Buch abzuholen, das man bestellt hat, sondern um eines zu finden, das man gar nicht erst gesucht hat. So hat Umberto Eco mal den Sinn einer Bibliothek beschrieben. Im Streaming-Zeitalter scheint das aber anders zu sein. Die Universitätsbibliothek Bern will nämlich gemeinsam mit Google 100.000 Bücher aus den Jahren 1700 bis 1900 auf Google Books digital zugänglich machen. Ab Anfang nächsten Jahres stellt sie dann monatlich 5.000 Bände bereit, die von Google abgeholt, gescannt und digitalisiert werden. Anschließend kämen die Bücher aber auch wieder zurück. Google hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 7 Millionen Bücher aus großen und größten Bibliotheken weltweit digitalisiert und auf seiner internationalen Plattform zur Verfügung gestellt. Mit scharfer Kritik und geharnischten Worten hat die britische Schriftstellerin und Publizistin Ardaf Swayf ihr Mandat als Beiratsmitglied des British Museum niedergelegt. Insbesondere kritisiert die Autorin das Engagement des Sponsoring-Partners des Ölkonzerns BP und die mangelnde Auseinandersetzung mit der Zeit des Kolonialismus in dem Museum. Sie sagt, das Museum erfülle seine moralische Pflicht nicht zeitgemäß und zolle den ernsten Bedenken einer protestierenden, umweltbewussten jungen Bevölkerung nicht ausreichend Respekt. Die ägyptisch-englische Schriftstellerin ist für ihre Einmischung bekannt. Zugleich ist im Frühjahr die Vergabe eines europäischen Kulturpreises an sie als Vermittlerin zwischen Okzident und Orient kritisiert worden, weil sie für harsche Kritik Israels und unversöhnlichen Antizionismus bekannt ist. Ein Kunstrudel für die Demokratie in Nordhessen, darum geht es jetzt. Mit 9 Riesenwölfen aus Bronze und Eisen, die einige 100 Kilo wiegen, sowie gelben Transparenten hat der Brandenburger Autodidakt und Künstler Rainer Opolka heute in Kassel ein Zeichen gegen Hass und Menschenfeindlichkeit gesetzt. Die mehrstündige Aktion auf dem Königsplatz widme er dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Verteidigung der Demokratie gegen zunehmende Wolfsmoral, sagte Opolka. Er finanziert seine Wanderausstellung mit dem Titel »Die Wölfe sind zurück« aus eigenem Vermögen, das er nach eigenen Angaben durch den Verkauf seiner Firma erzielt hat. Künstlerisch ist er Autodidakt. In Mozar, westlich von Jerusalem, ist bei Notgrabungen die bislang größte bekannte prähistorische steinzeitliche Siedlung der Region westlich des Jordans freigelegt worden. In der Siedlung von mindestens 25 Hektar sollen zu Blütezeiten bis 3000 Menschen Platz gehabt haben, sagten die Archäologen der israelischen Antikenbehörde heute. Auf dem Gebiet soll nun eine neue Zufahrtsstraße nach Jerusalem entstehen.
Auch das war Kultur heute. Kein Grund zum Abschalten. Nach den Nachrichten kommen nämlich noch die Informationen am Abend. Ein Thema dann. In Straßburg läuft die Abstimmung über Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin werden möchte. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zu- und Weiterhören.